Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zum Buch Something is Killing the Children. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über Serien und so. Und da nur echt mit Helga.
Serien, in dem Fall, jetzt geht das wieder los.
Ah, Serien, nur echt. Was war
ja, Comic-Serien, Serien. Ist alles
ja,
gut.
Ja, Comic-Serien, aber hab dich doch mal nicht
denn,
so.
Wo bin ich denn hier reingeraten? Diese Something
is Killing the Children. Siehst du, ich habe dir vergessen zu sagen, um welches Buch es geht. Also Something is
Klingt
Killing
ja schlimm,
the Children.
Wäre ich hier gar nicht gekommen.
Ja,
Ist schon wieder Horror, oder was?
Es ist Horror und ich bin deshalb draufgekommen. Also ich habe dieses Heft jetzt vorgezogen aus zweierlei Gründen. Erstens,
deine Kinder haben dich so sehr gestört, da hast du was gesucht.
erstens, weil es auch bei Boom Studios ist und in den Heften halt von der letzten, meiner letzten Besprechung immer Werbung gemacht worden ist dafür. Und ich fand diesen Titel einfach irgendwie so, also erstmal den Titel interessant. Und dann habe ich letztens.
Du bist auf einem Horrorfilm.
Ja, auf einem Horrortrip. Ich folge ja. jetzt bin ich mit dem Namen immer so schlecht. Ich glaube, es war Sandra von den drei Frauen-Comics, also den Comic-Klatsch-Podcast. Die hatte letztens auf Twitter eine Liste der Neuerscheinungen von. Oh, jetzt ist es doof. Es war Splitter, also irgendeinem Verlag. Und hat sie angekreuzt, was sie so im nächsten ersten Quartal 2021, glaube ich, war es, was sie so interessiert. Und da ist mir aufgefallen, dass eben. Ja, jetzt wird der Verlag sich ärgern. Entweder war es Splitter, ich glaube, es war Splitter. Ja. Und da wird dieses Buch erscheinen. Und dachte ich mir, das ist doch ein guter Grund. Im Englischen ist es als Trade Paperback schon erschienen. Ich habe diese einzelnen Single-Issues noch mir gekauft. Und
warum wird der Verlag sich ärgern?
Weil ich nicht genau weiß, welcher es ist jetzt. Ob es jetzt, kann ich mal gucken.
Ach so, also, ja, das ist ja nicht
der
so schlimm.
Eine oder der andere.
Da könnt ihr ja ganz schnell nachgucken. Genau. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ich habe diese Liste gesehen, wo sie Kreuze gemacht hat und ich fand alle Comics scheiße von euch. So habe ich gedacht. Das wäre krass gewesen.
Also ich fand halt interessant, also deswegen auch dieser kleine Abschweif, zu sehen, was ich hoffe mal, es ist Sandra, wenn nicht, schelten Sie mich ohne Ende. Was sich so interessiert, auch so vierte Band von irgendwas und sowas und hat mich einfach mal interessiert, was denn so auf dem Horizont ist, weil ich immer nicht unbedingt, also weil mich einfach interessiert, was andere auch so lesen. Also, unabhängig davon, was sie halt dann besprechen, sie hat ja auch den eigenen Blog und, ne, also da ist ja alles irgendwie vertreten und eben diesen Podcast mit den drei Damen und das fand ich insofern halt einfach mal cool zu sehen, was da alles kommt und das ist dann wie gesagt, mit uns, also mit mir, auch immer mal Schnittmengen gibt, wo ich sage, ach, das, wie gesagt, wie bei dem einen Buch gerade, was ich gerade vorstellen werde, Something is Killing the Children, eben was da kommt. Und und da es kommt, könnt ihr das jetzt auf Deutsch lesen, in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr oder eben auf Deutsch. Und fangen wir einfach
Wenn
mal an.
Wenn endlich dieses komische Jahr 2020 vorbei ist.
Ja, wer weiß, was das Jahr, ne? Ende 2020 noch alles so bringt. Man weiß es nicht. Der Autor hinter diesem Buch, der ist jedenfalls James Tynion, ach, ich kann es nicht richtig aussprechen, der vierte, der hat für Batman und tralala, also ganz, ganz viele andere Sachen auch schon Bücher geschrieben. Der ist
hat
halt
für
ganz,
Batman schon gearbeitet.
Der hat für Batman, der ist persönlicher Assistent
ist
von Batman, ja, und für, ach, weiß ich, alle möglichen diese Spinners, also von DC, hat er ganz viele Reihen in diesem Universum schon geschrieben. Also den Namen, den kannte ich auch schon vorher. Wie gesagt, aber ich war eher erst aufgrund des Covers angesprochen und hat mich angesprochen und des Titels und dann dachte ich mir, ja, liest mal rein und war dann irgendwie relativ schnell gehuckt. Der erste Trade Paperback wird dann die ersten fünf Bände, also die ersten fünf Hefte enthalten. Danach ist der erste Handlungsbogen auch beendet mit einem relativ zufriedenstellenden Ende, aber man sieht schon, es geht weiter. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme sind, glaube ich, die nächsten drei Hefte des zweiten Runs verfügbar, wobei ich die noch nicht gelesen habe. Wann das zweite Trade Paperback rauskommt, das könnt ihr sicherlich dann irgendwo bei der Suchmaschine eurer Wahl googeln, kommt sicherlich demnächst raus. Aber worum
geht es? Okay, ich habe jedenfalls jetzt geguckt, kommt raus bei Splitter 1, 1.12.2020, also sogar noch dieses Jahr. Und das Cover sieht schon mal ziemlich geil aus.
Genau, und das war halt eins, alles was mich da angesprochen hat. Du siehst halt erstmal irgendwie wie Bäume, die aber gleichzeitig aussehen wie Hände und dunkle Augen, die quasi aus der Dunkelheit rot leuchtend, also ein bisschen stereotyp zwar, und vorne ein,
ja, so Klischee.
Ein Mädchen mit einer, ich sag mal, mit einer Machete und kaputte Fahrräder und man, also man ist irgendwie angesprochen. Es hat einen gewissen Look, dieses Cover, gezeichnet übrigens von Werther Deledera. Ja, also ihr merkt, wir sind mit den Namen richtig gut auf Du und Du. Aber das ist halt cool, das Artwork, und das ist auch im Heft nachher vielleicht ein wenig, also es ist nicht ganz so Cover-Artwork-mäßig. Also man merkt schon, dass es ein Unterschied ist. Aber es hat mich durchaus begeistert, die ganze Heftserie hindurch. Und gerade vielleicht auch, weil unsere Hauptdarstellerin, also das Mädel, das da auf dem Cover zu sehen ist, wie hieß denn die? Jetzt habe ich es vergessen. Das war eigentlich ein ganz cooler Name. Vielleicht finde ich es nebenbei noch. Ich muss mal gucken.
Erika Slaughter,
genau. Und irgendwann wird nämlich der Ausweis so gezeigt und er meinte, nee, das ist kein Künstler.
Sie tötet Monster und sie bezahlt den Preis dafür.
Ja, genau.
Denn jemand muss es tun.
Genau, Erika Slaughter. Und ich fand das irgendwie so im Sinne witzig. Aber die ganze Mischung, die ganze Grundstimmung, also wenn man das vergleichen sollte mit einer TV-Serie, hat mich so ein wenig an den Blockbuster, dessen Titel mir auch gerade nicht einfällt, gerade Stranger Things erinnert. Also okay. Du hast halt am Anfang auch hier eine Gruppe von Kindern, die so eine, Teenager, die eine Party machen und dann hier so Wahrheit oder Pflicht spielen, und der unser Hauptprotagonist, der bekommt eine Frage und soll quasi so das Schrecklichste, was ihm irgendwie jemals widerfahren ist, ne? Und dann ziehen sie erst auf so ein wenig und dann erzählt er aber so, dass er irgendwelche Geräusche aus dem Wald kommen gehört hat und dass da halt irgendwas passiert ist. Und also so ein bisschen Horror-Geistergeschichte, und das werfen sie ihm dann auch vor. Und dann ist halt, ich glaube, die ersten 3-4 Seiten ist halt so ein dunkles, so eine Party im Gange mit unter den Kindern, die sich so ein bisschen necken, ein bisschen aufziehen. Und dann kommt so ein, also wirklich auch so farblich, so ein krasser Schnitt von nachts schwarz, dunkelblau, viel blau, viel schwarz zu, kennst du dieses so Neonlicht hell, und man leuchtet ihm die Augen, und der Junge sitzt in einem Verhörraum, und wie sich herausstellt, sind alle seine Freunde ums Leben, also ein Teil verschwunden oder ums Leben gekommen, und er ist der Einzige, der überlebt hat, und er erzählt halt eine Geschichte nachher, dass ein Monster seine Freunde halt geholt hat. Das erfährt man aber erst so im ersten Heft, aber ein wenig später. Denn das nächste ist nachher, dann wird nämlich unsere Erika Slaughter vorgestellt, und die kommt eben aus einem Wald, blutüberschmiert, mit zwei Macheten in der Hand, ne? Und auf dem, so ein Radio-Flyer, so einen roten Bollerwagen, sitzt auch ein Mädel, dem fehlt ein Auge und eine Hand irgendwie, und die wird da hin und her gezogen und geschoben. Und mit der unterhält die sich und ist aber anscheinend zu ihr gut, und die wollen nach Hause und gucken halt, wie sie nach Hause kommt, und sagt, ja, wir kommen so schnell nach Hause, wie ich mich quasi waschen kann. Und Erika Slaughter bekommt dauernd irgendwelche Anrufe, und das ist quasi dann hier in dem Fall der nächste Auftrag. Aber so ein altes Klapptelefon spricht auch mit einem, ich sage es mal am besten vergleichen, auf Deutsch könnte man es mit so einem Sorgenfresser, der für sie aber so ein, sag mal, eine Lichtgestalt oder eine, mit der sie sich unterhält und der ihr Tipps gibt und sowas. Und man merkt halt dann auch, dass der der Hauptcharakter, dass der halt dann unheimliche Probleme hat, ne? Weil er der einzige Überlebende ist und da auch anscheinend in einen von den Jungs verknallt war, und jetzt machen sie den alle runter und mobben ihn, und der Lehrer, also der Direktor ist aber auf seiner Seite, und er sagt, er bedauert es ein wenig, dass er nicht zurückgeschlagen hat, also ganz untypisch für einen Direktor, und zeigt auch Emotionen und meint, naja, er saß vor 4 Wochen selber noch auf der Schulbank, also ist ganz frischer Lehrer dort, aber irgendwie trotzdem sympathisch, und man bekommt so mit, dass der halt tatsächlich, na, logischerweise darunter leidet, also zweierlei Hinsicht, eins, dass seine Freunde, man erfährt später, dass er denen nicht helfen konnte, und zum anderen aber, dass er halt von dem Umfeld dann so gemobbt wird, und dann geht es im Prinzip weiter, man sieht halt, dass ein Teil der Kinder halt tatsächlich weg sind und in relativ viele Kinder halt auch vermisst werden, aber das dann so im polizeilichen Blätterrauschen in der Regel halt untergeht, weil da eben keine Leichen gefunden werden, aber hier sind halt ein paar Leichenteile oder Leichenstücke gefunden worden, und das ist dann auch irgendwann später der Punkt, in dem er zum ersten Mal quasi mit der Erika Slaughter Kontakt aufnimmt und ihr tatsächlich erzählt, was er der Polizei nicht ganz so erzählt hat, was da passiert ist, ne? Dass dann halt seine Freunde halt den Unterleib verloren hatten und sowas, und dass da so abgebissen. Also du hast halt gesehen, wie dann große Teile aus denen rausgebissen worden sind, dass der halt quasi mit Mühe und Not quasi nur so davon gekommen ist. Und das Letzte, was man sieht, in Heft 1 war, glaube ich, so eine ganz, wie eine ganz große Spinne, die da irgendeinen zerfleischt und ihn, ja, sich daran gütlich tut. Man erfährt im Laufe des Heftes natürlich noch so ein bisschen, was dahinter steckt, warum, ja, nicht jeder sieht nachher das Monster auch, da gibt's auch noch eine Kleinigkeit dahinter. Und das entwickelt sich aber zu einer, wenn es am Anfang auch ein wenig blutrünstig ist, eine sehr interessante, zu einer sehr interessanten Geschichte, die mir wirklich richtig gut gefallen hat, weil erstens Erica Slaughter, man könnte es so sagen, man hat irgendwie das Gefühl, dass die auch nicht alle Latten am Zaun hat, irgendwie, auf der einen Seite, aber trotzdem hilft und aber dieses kleine Städtchen, in dem quasi sie auftaucht, sie natürlich alle für auch einen Psycho halten und ihn, den ist natürlich doof, wenn ich nicht weiß, wie der Typ heißt, aber unseren Protagonisten, den Hauptcharakter, denn auch eigentlich ihm die Schuld in die Schuhe schieben und ja, und er da versucht irgendwie rauszukommen und dann hängt er noch auch mit dieser seltsamen, ja, Unbekannten da zusammen, die dann auch irgendwann im weiteren Verlauf in so einen so einen Supermarkt, also so einen Baumarkt geht quasi und Kettensägen kauft und sich dann beraten lässt und das ist dann wirklich witzig, also die steht halt da und da ist der Typ so, naja, hier das Modell, wenn sie da quasi irgendwo, ich sag mal, irgendwo hängen bleiben, wo sie nicht hängen bleiben sollten, dann geht die sofort aus. Und da meinte sie nur ganz trocken, nee, ich hätte gern das Modell, das dann weiter sägt. Also das ein bisschen gefährlicher und härter ist irgendwie. Und guckt sie ganz entsetzt an irgendwie. Und dann ziehen sie halt los mit so einem Bollerwagen voll irgendwelcher Heckensägen, also hier Kettensägen und Scheren. Also
bitte
hier,
keine
also,
Kindersicherung sozusagen.
So, ja, so ungefähr. Ne? Es muss halt schnell funktionieren und nicht einfach ausgehen, wenn da irgendwas in der Quere kommt. Irgendwie das. Und die beiden. Also du fährst auf der einen Seite so ein bisschen mehr über die Geschichte und irgendwas, man erfährt aber mit, was mit Erica Slaughter so richtig ist, erfährt man auch zum Schluss nicht, außer dass sie irgendwie gefühlt so ein bisschen über den Dingen steht. Sie wird irgendwann von der Polizei auch verhaftet und er sagt, naja, wir können das jetzt hier quasi entweder so machen, du lässt mich noch eine Weile hier und ich kann, ich sag mal, das Monster nicht jagen und es passieren weitere Todesfälle. Oder du lässt mich halt raus und kriegst den Anruf von meinem Boss in Anführungszeichen später und bereust, dass du mich nicht rausgelassen hast, ne? Also nicht schneller rausgelassen hast. Also da ist es wie so ein bisschen so Akte X-mäßig irgendwie ist da jemand ominöses, omniwissendes da im Hintergrund, der sie da irgendwie leitet. Wobei man, wie gesagt, immer dieses Gefühl hat, vielleicht spielt sich das so alles auch in ihrem Kopf nur ab, ne? Also ich persönlich habe das so das Gefühl gehabt und das macht das Buch eigentlich von Anfang bis Ende halt wirklich spannend und ich hatte ja gesagt, am Ende gibt es eine Auflösung, wobei ich das Gefühl habe, also eine Auflösung, also so ein Ende, natürlich typisches Horrorende, weil es nach dem Motto Monster ist besiegt.
Also warte mal, das wollte ich dir jetzt noch fragen.
Ja?
Kannst du auch erstmal zu Ende erzählen sonst, aber also, weil von den Zeichnungen und so kommt mir das jetzt gar nicht so horrormäßig vor und eigentlich ist ja Stranger Things auch nicht so wirklich Horror, also würdest du das aber jetzt trotzdem als Horror dann so einstufen oder ist das...
Sag mal so, es ist wahrscheinlich der gleiche so Horror wie The Walking Dead. Ne? Da hast du halt im Comic halt...
Okay, das ist schon ganz
schön. Ich meine, du hast 20 Seiten lang, wo halt Charaktere aufgebaut werden, wo Emotionen erzeugt werden und dann hast du immer wieder mal Momente, wo eben ein Kind zerfleischt wird oder wo irgendwas gezeigt wird, dass da Teile von Kindern rumliegen und sowas, also kleiner, ne? Das ist ja nicht schön, aber das nimmt jetzt nicht den Hauptanteil an. Du guckst es auch nicht wegen des Splatters an. Das ist einfach nur für die Geschichte. Und es tauchen auch, das macht die Sache halt auch so spannend, immer wieder Charaktere auf, die, ich nenne es mal so einen Schatten haben und du das Gefühl hast, irgendwie gehören die zu irgendwas, irgendwie haben die vielleicht Dreck am Stecken und sowas, ne? Und du wirst halt, also es ist keine ganz schnurstrackse, lineare Geschichte, die nur wirklich in eine Richtung geht, sondern das bleibt halt immer so ein bisschen offen und das macht das Buch eben bis zum Schluss spannend, auch wenn man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man weiß, in welche Richtung das geht, aber das Ende ist wieder so, wie gesagt, klassisches Horror-Ding, ne? Also in jedem Horrorfilm wird das Böse besiegt und irgendwo lauert irgendwas im Dunkeln, was übersehen worden ist und ich sag mal so, ähnlich nenne ich es mal so jetzt, ist es hier auch, so dass es eine Fortsetzung geben kann, aber es ist halt in sich auch trotzdem so abgeschlossen wie so ein Horrorfilm, der halt irgendwie auch so zum Teil halt prima funktioniert. Schluss, aus, Ende, Punkt. Ja? Und ich bin halt insofern gespannt, erstens für den zweiten Volume 2, also wenn man sich hier drauf einlässt und da Freude dran hat, muss man wahrscheinlich auch dann logischerweise daran denken, dass man den zweiten Teil irgendwann lesen muss, ne? Weil man halt schon wissen will, was mit dieser Erica ist, was ist mit dem Jungen da, der nötigt sich ja quasi ihr auf oder zwängt sich ihr auf und sagt, ich möchte dir nachher auch helfen. Ne? Also ich sage jetzt mal so ein bisschen, also für mich hat es halt so einen Touch Stranger Things mit dabei. Und aber jetzt nicht negativ, also nicht abgekupfert und nicht irgendwie das Gleiche in Grün nochmal, sondern irgendwie mit einem neuen Einfluss und einem sehr, sehr spannenden, kreativen Plot in meinen Augen. Und wie gesagt, das Artwork eigentlich durch die Bank weg richtig gut. Wie gesagt, die Covers sind, wenn man die Covers sich anguckt, dann hat man schon, also die ersten fünf, gibt es ja immer diese Übersichten, hat man so ein bisschen das Gefühl, in welche Richtung es geht. Und am Ende von Band 5 sieht man natürlich auch Erica Slaughter und das Wesen. Sind jetzt keine richtigen klassischen Spoiler, also so, dass man sagt, okay, wenn man die Cover gesehen hat, dann ist da Feierabend, aber es ist halt auch vom Artwork her so, dass du halt zwischen einem kühleren Stil und einem, auch manchmal so ein bisschen, gerade wenn es Nacht wird, so einem Neon-Flair da irgendwie hast und das macht das halt auch fürs Auge optisch sehr reizvoll, also begeistert, also jetzt keine Krone, wie du sagen würdest, ne? Aber ich habe gerade gesehen hier, selbst Scott Snyder hat so einen Blurb drauf gemacht, der findet das auch, also der empfiehlt es auch mehr oder weniger, ist da auch begeistert von diesem Horror.
Cool. Ja. Also im Grunde, also Daumen hoch bei dir auf jeden Fall.
Auf
ne?
jeden Fall, ja. Also wenn das ja, nicht auf Englisch lesen wollt, dann unbedingt dann auf Deutsch reingucken mal. Lohnt sich auf alle Fälle. Ist richtig, also richtig gut. Ist was, wie gesagt, ich bin ja für ich persönlich immer auf der Suche nach Büchern, die, wie soll ich sagen, die so ein bisschen
anders sind,
die mich überraschen, die, wo ich nicht sage, also, ich sage es mal, sind wir wieder bei den Superhelden vom letzten Podcast, ne, wo ich nicht weiß, okay, ich lese das und grob wird das und das passieren, sondern ich möchte halt immer ein bisschen überrascht werden, was das Artwork angeht, was die Geschichte angeht. Ist sicherlich irgendwann ein wenig schwierig, aber hier ist es halt wirklich auf den Punkt und genial und finde ich schön, dass, was hast du gesagt, Splitter bringt das nach raus, ne?
Ja.
Kann man gespannt sein. Machen die das als Hardcover? Steht da eigentlich irgendwas da? Oder was steht da was zum Preis? Meistens ist es ja ein Indiz, ob das Hardcover sein wird. Hast du das zufällig noch auf?
Nee, das habe ich schon zugemacht. Oh, aber eigentlich ist es ja wirklich fast immer Hardcover gewesen. Ich glaube, aber wir hatten jetzt auch schon mal, ich glaube, es war Crosscult, die auch ab und zu mal Softcover haben. Ich glaube, Splitter war immer Hardcover, oder?
Ich weiß es gar nicht. Ja, jedenfalls war jedenfalls auch nicht so viel Bonusmaterial. Deswegen würde es mich noch mal interessieren, ob man das dann vielleicht doch eher als die günstigere Variante macht oder irgendwo noch dann vielleicht bei irgendwelchen Extramaterial anbringt. Naja.
Hier ist es nochmal, jetzt habe ich es hier, 19,80 €, 144 Seiten.
Ach, 144 Hardcover. Seiten? Also das,
ja. Ich gucke gerade bei Bookformat.
Bei Amazon ist es auf mit 128 Seiten auf Deutsch gelistet. Da ist vielleicht doch noch ein bisschen Bonusmaterial, Variantencover und so ein Zeugs dabei.
Das ist aber komisch, oder? Warum? Die müssten ja eigentlich, die deutsche Version müsste doch eigentlich dann auch die von Splitter sein, oder nicht? Dass die hier einmal 144 und einmal 128.
Nee, naja, die 128 ist ja die englische von Boom Studios direkt.
Achso, ich dachte, du hättest gesagt auf Deutsch die.
Nee, okay. Das ist das, das englische.
Oh ja. Na gut. Ja, die sind da immer schön gemacht. Und für 19,80 € vielleicht noch ein bisschen Bonusmaterial, genau. Ja, also ich finde, es hört sich echt alles sehr interessant an. Was ich wieder ganz reizvoll finde, ist, dass es irgendwie so auf eine bestimmte Art geerdet wirkt. Also das sieht man ja auch schon durchs Cover. Also eigentlich sieht es fast aus wie so eine Ninja-Frau, die da vorne steht, mit so einem Monster im Hintergrund. Das wäre jetzt erstmal, sage ich mal, schon ganz cool. Aber dann sieht man halt diese verschrotteten Fahrräder und ist halt irgendwie wieder so ein bisschen, ja, wieder bei sich zu Hause sozusagen angekommen und kann sich wieder vorstellen, dass das also so ein bisschen geerdet halt von der Geschichte, ne? Und das gefällt mir ganz gut.
Ich habe gerade mal geguckt, ihr könnt auch, es gibt auch Boom Studios, die haben auch so einen Trailer auf YouTube online gestellt und es gibt da auch die ein oder andere.
Kannst du ja mal verlinken.
Naja, da kann man vielleicht nochmal so ein bisschen Bild dafür bekommen, was einen da erwarten wird.
Das werde ich mir auch gleich nochmal angucken. Ja, und sag mal schon, wirst du das nächste Comic, ist das auch wieder was mit Horror? Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen?
Was ich danach besprechen werde, ich habe tatsächlich noch keine Ahnung. Ich bin gerade auf dem Laufenden. Ich wollte jetzt als nächstes erstmal noch tatsächlich noch ein bisschen weiter Something is Killing the Children lesen, weil ich da irgendwie angefixt war. Ich war ja
es gibt ja schon die nächsten Bände auf Englisch, ne?
Nee, nur die Hefte. Die Bände, das ist glaube ich zweite Band kommt dann auch irgendwann erst später raus. Der soll im
Das ist aber schon was Besonderes, wenn du da direkt weiter.
Ja,
letzte Woche war ja auch eine Empfehlung.
1. Dezember 2020 soll der zweite Band erst rauskommen. So, aber was ich halt immer manchmal spannend finde, ist halt, wenn du guckst, was die Leute so, aber da ist diesmal nichts dabei, manchmal gekauft haben im Verhältnis zu diesem Buch, da ist unter anderem auch das Comic, aber das ist hier Free Comic Book Day 2019, Stranger Things. Hast du da mal was gelesen eigentlich?
Von Stranger Things noch nicht?
Ja.
hatte mich dann eigentlich doch auch mal interessiert. Ich hatte ja, wir hatten auch mal darüber gesprochen, ob das halt eine gute Idee ist, immer so Stoffe sozusagen weiterzuführen, ja, die es als Serie oder so gibt. Da hatten wir damals so ein bisschen gesagt, naja, aber eigentlich finde ich das jetzt, also in irgendein bisschen interessiert mich eigentlich doch.
Ja, es kommt immer darauf an, wenn es das Universum erweitert, ist es okay. Wenn es quasi das Wiedererzählen
nacherzählen
klassischen Texte ist, dann ist es halt irgendwie dann noch langweilig.
Ja, aber wenn es das Universum erweitert, kommt einem halt auch immer so ein bisschen vor wie, also jetzt ein bisschen fies gesagt, aber so Fanfiction halt dann sozusagen.
Zweitverwertung.
Weil es ja dann doch in der Serie niemals eine Rolle spielen wird, was die da erzählen. Also es ist so ein bisschen losgelöst und deswegen auch so ein bisschen fragwürdig, ob das überhaupt, ja, offiziell ist oder so. Und oft ist dann auch eher diese, also die richtig guten Stories sozusagen, die werden sich dann auch für die Serie wahrscheinlich dann vorbehalten oder für die Filme. Wobei, aber weiß man nicht, also muss man sich mal angucken.
Ja. Also ich habe ja auch festgestellt, dadurch, dass Corona war, ist ja meiner Ansicht nach jetzt so, also wir nehmen das jetzt Ende Juni auf, doch Juli, Juli haben wir Juli schon, Menschenskinder, Ende Juli auf und jetzt fangen auch in Amerika quasi die Einsernummern wieder an rauszupurzeln. Also während jetzt eine Zeit lang wirklich relativ lange Ruhe war, also
nichts Neues kam,
mhm, kommt jetzt massiv. Also da bist du halt auch tatsächlich ein wenig überfordert, auch so ein bisschen an der Menge, was dann kommt. Und man sieht auch, wenn man dann mal so durch die Kataloge so durchblättert, auch was ich auch interessant finde, ist, dass man halt viele alte Sachen, wo man sagt, Mensch, die laufen ja immer noch. Also so Serien, die du schon eine Weile aus den Augen verloren hast, die du vielleicht am Anfang gut gefunden hast, aber aufgrund der Fülle halt einfach da sagst, oh, irgendwann liest du da nicht mehr weiter oder sowas. Aber da kommt einiges Neues jetzt in der nächsten Zeit auf uns zu. Und wenn ihr kleine Geheimtipps habt, die vielleicht sonst so ein bisschen unter dem Radar laufen. Also ich meine, anscheinend scheint dieses Buch, was ich jetzt vorgestellt habe, schon ein bisschen mehr Richtung Mainstream gehen. Oder der Verlag, also der deutsche Verlag, hat da so ein Pakete, wo das einfach mit drin ist nachher. Aber gerade hier The Red Mother.
Ach, die werden sich das schon ausgesucht haben.
Ja, aber na gut, da liegt es vielleicht am Autor wahrscheinlich. Aber hier The Red Mother hatte ich, glaube ich, geguckt, also zumindest bei der letzten Aufnahme, da ist noch kein deutscher Verlag irgendwie. Also ich habe ihn übersehen, also ich will jetzt niemandem dazu nahe treten, wenn es einen deutschen Verlag gibt, dann gerne nochmal in die Kommentare, aber ansonsten glaube ich, ist das sehr speziell und im Verhältnis zu dem, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, als, gut, das ist immer die Frage, ne? Ich als Verlag hätte dann wahrscheinlich eher The Red Mother genommen oder auch mit ins Angebot genommen, weil das war Boom Studio, da doch ganz gute Sachen macht im Moment, die
ja
gut ankommt, also bei mir zumindest, aber vielleicht ist es auch immer so ein bisschen Geschmackssache, was man gerade gerne liest und was man präferiert.
Ja, die Sache, die ich da machen wollte, die wäre ja auch bei Boom Studios rausgekommen, aber wo sich die, was ich erzählt hatte, ja, die haben sich nicht so geeinigt haben und so.
Das ist ja doof.
Schon schade, total. Ja, immer so hin und her gerissen, das, was ich jetzt mache, ist auch schön, also was soll's, mal gucken. Wird sich dann in ein paar Jahren zeigen, ob sich das gelohnt hat, der Weg, der neue,
den ich
jetzt
einschlage.
Ja, einfach auch ein bisschen was Neues wieder, ein bisschen was Frisches, was
glaube,
lernen.
Es ist ja auch, glaube ich, also es geht darum, ne, was du jetzt kreativ machst, ne, auch nicht immer eingleisig in diesen eigenen, eine Richtung fahren, sondern auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen, was ja für die Kreativität wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Weil ansonsten
ja, bist du andererseits halt Produktionsarbeiter. So ein bisschen kontinuierlich, weißt du, beim Comic bleiben, also hätte man irgendwas direkt nach Alizek gemacht, dann wäre jetzt schon wieder mindestens eine neue Serie von mir draußen und so halt gar keine Ahnung. Naja, was soll sein? Ich habe hier bestimmt 150 oder 200 Bücher zu stehen, die mit meinem Cover hier haben. Also ich habe ja was gemacht.
Bist halt ein kleinerer Zeichner. Also, ja, oder heißt es Maler? Ich weiß gar nicht. Was bist denn du? Maler, Zeichner? Irgend sowas, ne? Pinselschubser. Gibt's das?
Ja. Ja. Malerzeichner.
Malerzeichner, genau. Ach, irgend
sowas. Illustrator, glaube ich, ne, würde man wahrscheinlich sagen, dazu.
Ah, das ist so ein Fremdwort, das kann ich nicht aussprechen, das kann ich gar nicht schreiben, sowas. Sowas kannst du gar nicht sein. Aber ich überlege, wie hieß denn das? Ich hatte in meiner Klasse, ganz, ganz kurze Abschweifung, nee, weil das war, ich fand nicht interessant, was es früher für Berufe gab. Das ist aber Grundschule und schon Jahrzehnte her. Da war der Vater, das fand ich immer als Kind total geil, der war Schildermaler. Der hat tatsächlich zu der Zeit noch Verkehrszeichen.
Straßenschilder, oder?
Ja, Straßenschilder, Verkehrszeichen. Klar. Also er hat auch für Kinos und sowas gemacht, aber hat auch eben diese Verkehrszeichen gemacht und hatte halt, der hatte das zum Teil auch zu Hause gemacht, irgendwie ein paar Sachen. Und der hatte so eine Akkuratesse drauf irgendwie. Das war irgendwie beeindruckend, als Kind immer irgendwie, ne? Dass dann, sowas gab's mal, Schildermaler. Ne? Oder wenn du halt so
man würde ja immer denken, ey, bau doch da irgendwas Lustiges mit ein.
Ja, so diese klassischen Gag. Schilder, das geht's wahrscheinlich nicht, aber ich, weißt du, hast du früher einen Laden aufgemacht?
Ja, so dunkelrot halt auf hellrot oder so, weißt du?
Dass es kaum siehst, ne? So dieses, was bei
oder
uns
immer so was drauf phosphorizieren ist, dass in der Nacht ist auf einmal so ein Smiley oder so.
Stop Eating Animals, wo immer dieses Stop-Zeichen missbraucht werden mit dem entsprechenden Aufkleber drüber.
Stimmt. Hm.
Oder gerade in Wahlkampfzeiten, wenn dann mit der gleichen, wenn es wirklich geschickt gemacht ist, mit der gleichen irgendwie das Slogan leicht verändert wird, dass es gar nicht so richtig auffällt. Gibt es schon coole Sachen. Nee, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, warte mal, ob es noch...
Ja, oder die Kinos, du hast ja auch gerade gesagt, das war ja, so hier in Berlin auch, die großen Kinos, die hatten ja immer die Plakate quasi riesengroß als ein gemaltes Bild, wirklich riesig, so, weiß ich nicht.
Ja, da wurden ja diese Filmplakate noch gemalt, ne? Oder diese ganz großen, genau. Dinger, diese Leinwand-Dinger da.
Und die wurden dann wirklich, dann kam ein neuer Film, dann wurde was Neues drauf gemalt. Dann war da, weiß ich nicht, dann war da James Bond und als nächstes war... halt, weiß nicht, Star Wars oder was auch immer. Und dann, ich war auch wirklich traurig, als das dann aufgehört hat und dann auf einmal Drucke waren. Weil das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es halt einfach so, so viel teurer. Könnte ich mir
klar,
vorstellen.
Ja klar, ist ja Handarbeit. Aber ich glaube, das ist vielleicht wieder im Kommen. Ne? Also wenn du heute überlegst, wenn du jetzt einen Laden aufmachst und du hast eine Hand gezeichnet, also das ist ja nicht nur ein Bild drauf, sondern die haben ja diese Schriftzüge mit Hand drauf gemalt. Ne? Mhm. Der hat das ja mal gezeigt und gemacht und das war schon beeindruckend und so. Da hebst du dich, glaube ich, aus der breiten Masse hervor und naja, es ist halt ein Stück Handarbeit, ne? Aber ich habe nichts gefunden, ob man noch Schildermaler lernen kann. Ich weiß es nicht. Aber zumindest scheint es ein paar Angebote zu geben.
Da wird's nicht mehr, also wenn dann wirklich nicht mehr viele geben. So, aber das ist. Aber ich meine, du hast schon recht, ne? Dadurch, dass, also es war ja auch so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei Netflix gab es doch so einen 2D-Film, der dann neu rauskam, dieser Klaus, ne? Dieser Weihnachtsfilm.
Ja.
Und das war irgendwie auch einfach sowas Besonderes, weil es halt endlich mal wieder kein 3D-Film war und klar hatte, glaube ich, alleine schon durch dieses, dass es 2D war, so wahnsinnig viele, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so ein Riesenerfolg war, mir kam es einfach in meiner Bubble sozusagen, wurde auf jeden Fall viel darüber gesprochen.
Den hab selbst und, ich geguckt mit meinen Kindern zu Weihnachten, weil der war irgendwie ganz süß, also der war irgendwie vom faulen Post, war der mit dem faulen Postboten, der dann quasi auf Nordpol vom
Vater abgeschoben wurde. Ja, genau, der Sohn vom Postboten, ne, der dann genau... Der dachte, er übernimmt eh das ganze Geld und braucht nie arbeiten. Und dann wollte der Vater das aber wissen, genau. Und hat ihm so eine ganz, ganz bescheuerte Mini-Kleinstadt gegeben, wo es kaum was zu tun gibt. Ja, ich fand es auch sehr, sehr rührend. Und vor allem halt auch mit den Zeichnungen und so. Es wär halt so schön, wenn da wirklich mal so ein kleines Revival stattfindet. Aber wenn man ehrlich ist, diese ganzen, also fast alle Animes sind ja auch immer noch so klassisch gemacht. Da gibt es zwar jetzt auch viele in 3D und so, aber also ich könnte mir, also das wäre so mein Traum, dass Disney einfach mal nochmal einen 2D-Film macht. Das wäre so cool, mit der jetzigen Technik auch so ein bisschen und so. Wäre echt schön. Naja, was soll's.
Wir werden es im Auge behalten und euch informieren, falls wir was sehen. Oder könnt ihr auch Filmtipps oder Serientipps mal raushauen. Ich weiß, dass es halt auch viele, die klassischen Batman-alten Dinger da mit, wie hießen denn die? Gab's ja auch so eine DVD-Box letztens wieder, wo alles nochmal rausgekommen ist, weißt du, wo das alles so ein bisschen, wo du gesehen hast, dass die halt in Requisiten da gearbeitet haben, mit auf welchen Hebeln die
also, sagen wir mal so, wir haben immer noch nicht den neuesten Star Wars-Film besprochen. Ich habe hier gerade ein paar Notizen sogar dazu noch gefunden. Aber das ist jetzt auch wirklich zu spät. Aber
auch mal beim nächsten noch, wir schweifen beim nächsten Mal mit dem neuesten Star Wars-Film ab nochmal.
Das ist ja irgendwie jetzt auch schon ganz schön alt ist. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen.
Vielleicht mal so am Rande nochmal so ein kleines Fazit.
Vielleicht,
haben wir nicht darüber gesprochen nochmal?
Nee, ich glaube wirklich gar nicht, weil das war dann, wir haben genau zu der Zeit hatten wir so eine Pause gemacht und dann, als wir wieder angefangen hatten, war es dann einfach echt schon ein alter Film.
Das ist schon zu spät.
Schon aber Klassiker. Trotzdem kein Klassiker. Nee. So viel schon mal zu meinem Fazit. Naja, egal. Trotzdem eine schöne Folge wieder. Danke, dass du mir dieses Comic vorgestellt hast. Ich werde auf jeden Fall die deutsche Version dann lesen. Ach, dann kann ich dir ja gar nicht mehr vorstellen.
Vorstellen kannst du nicht. Nee, du kannst aber sagen, das, was du damals erzählt hast, war totaler Mist.
Ich kann
noch
mal ein paar Sachen dazu sagen vielleicht.
Eins mit Krone und Sternchen und sowieso ganz geil. Aber, ja, na gut. Tipps ohne Ende. Und wie gesagt, ich habe tatsächlich...
Bitte in die Kommentare, genau.
Keine Ahnung, was ich als nächstes vorstellen werde. Ihr könnt gespannt sein. Es wird vermutlich...
Nächstes Mal bin ich ja erstmal wieder dran.
Ja,
und
ja,
ich kann euch schon mal verraten, dass es wieder was aus dem Hause Panini sein wird. Und entweder mit B oder mit C anfängt. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, welches ich wähle. Ach, vielleicht mache ich auch was von Splitter. Da habe ich auch was richtig Schönes noch. Ach, ich weiß es also auch nicht.
Das siehste. Einfach schön frei mixen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Guten Abend.
Ciao.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur 12. Ausgabe von Why Not. 12. Ausgabe, 12. Heft. Wir sind noch gut dabei. Diesmal auf dem Cover, neben einem Fadenkreuz, das den letzten Mann im Visier hat. Ominöse paar Augen, das einen anschaut. Drei Figuren, die über ein Getreide, eine Wiese laufen. Nicht mein Lieblingscover. Ganz ehrlich, ich dachte, da passiert im Hinblick auf die ISS vom letzten Mal ein bisschen mehr. Es entfaltet sich doch ein wenig langsam. Wir kriegen da so ein bisschen einen Hintergrund, was denn jetzt die Beweggründe von Yoriks Mutter sind, sich mit Altair, also dem israelischen Geheimdienst, zu verbünden. Ist nachvollziehbar, gibt der ganzen Geschichte natürlich dadurch eine kleine Extra-Tiefe, denn die Gruppe, also dieser Culpert Ring, der Yorick beschützen soll, der hat dann wohl doch das eine oder andere am Dreck, also Dreck am Stecken, wobei die Mutter halt gleich offen lässt, dass vermutlich die also Agent 355 nicht diejenige ist, die da so ganz tief drin steckt mit. Wie auch immer, die haben noch eine kleine Gemeinheit, denn das ist auch grafisch schön umgestellt oder umgesetzt. Sie haben eine Art Tracking-Device platziert und zwar in Ambercent, also dem Affen von Yorick. Und während grafisch das erzählt wird, wie gesagt, ist jetzt rein vom Artwork her nicht das anspruchsvollste, aber wie es gemacht worden ist, erzählt man das so im kleineren Panel eben die Geschichte, dass das eben dieses Tracking-Device existiert. Und wenn man dann so umblättert, kommt halt Ambercent voll ins Bild, wobei ich immer noch irgendwie den Eindruck habe, obwohl die Zeichner die gleichen sind, dass sich am Artwork da doch irgendwas geändert hat. Also die Figuren sehen ein wenig anders aus, aber vielleicht hat man sich auch einfach nur weiterentwickelt. Ansonsten sind jetzt eben drei Mädels auf der Straße und man unterhält sich so ein bisschen mit hin und her, finde ich irgendwie ganz nett. Und Yorick ist so quasi eigentlich das, in dem Fall ist das vierte, aber das fünfte Rad am Wagen. Und wird so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erklärt, warum denn diese, was war es denn, die Soyuz-Kapsel? Ich glaube, die Soyuz-Kapsel, insofern war es die Raumstation Mir wahrscheinlich auch nicht, in die ISS oder sowas. Also die Raumstation Mir, warum die nicht in Kasachstan landet, sondern man hat dort, wo die hätte eigentlich landen sollen, ist in ein Atomkraftwerk hochgegangen, das eigentlich schon stillgelegt gewesen wäre, hätten nicht gierige, profitsüchtige Leute das quasi da hochgefahren und dann hat es natürlich keiner runtergefahren, was sie in den USA gemacht haben, weil keiner wusste, was das Ding ist und dann war es bumm. Naja, und wie gesagt, ein zweites Tschernobyl. Dann kommt ein, finde ich, ein wenig überspitzt, eine Szene in der internationalen, doch die ISS, International Space Station, gab es eben ein Zusammen, das Aufeinandertreffen von des Russen und des Amerikaners und da merkt man schon, dass da so ein bisschen Hollywood halt irgendwie mitschwingt. Natürlich, die schlagen sich und dann kommt die Frau, wie immer, ne? Die sollen sich nicht hier aufführen wie die letzten Männer auf Erden und hat ein Betäubungsmittel und sagt, hier, ich habe kein Problem, das zu benutzen. Ich habe auch hier das Benutzerhandbuch der Soyuz-Kapsel. Also ich komme zur Not auch ohne euch runter irgendwie und dann merken sie, okay, ja, alles gut, das ging ein bisschen in die Hose, ist eher so, ja, der Mangel an Sauerstoff, der uns hier so ein bisschen psychotisch erscheinen ließ, fand ich irgendwie, ja, schön. Und ansonsten plätschert das Comic dann so ein wenig hin und her, wie gesagt, wir erfahren ein bisschen mehr über die Russin und ja, was sie bewegt hat, was ihr da quasi so an Heim geht. Und wir hatten ja schon mal in einigen Ausgaben zuvor, dass Agent 355 so ein bisschen, weiß ich nicht, ein Crush auf Yorick hat. Und sie, also Yorick und Natalie heißt sie, glaube ich. Natalie sitzt da hinten auf der Ladefläche und sie fängt an, sich da quasi auszuziehen, also etwas Luft zu verschaffen. Und Yorick kommt so aus dem Staunen und schwitzt nicht mehr raus. Und während er dann, also sie dann quasi so den BH blitzen lässt, aber nicht, weil sie ihn anmachen will, sondern weil ihr einfach warm ist und sie die russischen Winter oder den russischen Schnee vermisst, kommen sie an dem Ziel an und sie bremsen abrupt und Yorick knallt halt volle Kanne mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Pickups und man merkt, okay, dass der Agent 355 dann so rausguckt und sagt, sorry, war keine Absicht, aber man weiß genau, es war die volle Absicht. Und dann kommen sie halt in diesem geheimen Versteck, also das Ziel an, wurde jetzt ja, das habe ich gar nicht gesagt, also die fahren ja nicht, machen einen kleinen Umweg und fahren halt zu einer geheimen Farm, wo so ein Dekontaminierungs-Facility ist, also ist, und da kommt dann Frauen raus mit dem Schlauch und spritzen das Majorik komplett irgendwie ab, irgendwie. Und ja, das Ende ist dann, dass Altair quasi Sichtkontakt mit Yorick hat, mit der Kalaschnikow im Anschlag durchs Zielfernrohr schaut und ja, man wartet quasi jetzt im Hauptstrang darauf, dass die russischen Kosmonauten oder die Kosmonauten oder die Männer, die letzten zwei Männer quasi in dem mit der Soyuz-Kapsel da irgendwo in Kansas, oder Kansas, ja egal, da landen und ja, und dann guckt man, wie man weiter verfährt. Also insgesamt hier so ein bisschen eine Brücke, also quasi die Voraussetzungen für alles Weitere geschaffen, wie gesagt, Heft 12, da ist man quasi auf dem halben Wege zum großen Showdown, zum Finale. Insgesamt trotzdem immer noch irgendwie lustig, weil auch gerade der Name von Agent 355, glaube ich, diesmal auch wieder irgendwie mit irgendwie verballhornt wurde, beziehungsweise eine andere Nummer genannt wurde, fand ich irgendwie witzig. Wir werden sehen, wie es ausgeht, also ich weiß, wie es ausgeht, aber trotzdem bleibt dran. Wie gesagt, das war Ausgabe 12, gibt also noch 11 weitere davor. Einfach in dem geheimen Bonustrack schauen. Da ist jedes einzelne Heft nochmal separat besprochen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.